Tollcast, dein Tolkien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge des Tollcast. Unser heutiger Gast ist Catherine McIlwain. Sie ist die Tolkien-Archivarin an der Bodleian Library in Oxford und wir hatten die Gelegenheit, sie im August 2022 in Milwaukee, Wisconsin zu interviewen, anlässlich der Ausstellungseröffnung von Tolkien – The Art of the Manuscript an der Marquette University in den USA. Wie immer beim Tollcast hört ihr zunächst das englische Original und im Anschluss die deutsche Übersetzung. Wenn ihr direkt zur deutschen Version springen möchtet, könnt ihr das natürlich über die Kapitelmarken tun. Nun wünschen wir euch viel Vergnügen mit Catherine McIlwain.
So, I'm sitting here at Marquette University in the Hegarty Museum of Art with Catherine McIlwain, who most of you out there have heard before, but it's been a few years when we were having an exhibition in Oxford at the Bodleian Library and we had the chance to interview her. And now she's back again here with us in Milwaukee, Wisconsin in the US. Hello, Catherine. So good to have you.
Hi, thanks for having me.
So, to get straight to the burning questions of our audience, we have here in the exhibition at the Marquette University loans from the Bodleian Library in Oxford. That's why you're here.
Yeah.
So, the first question would be, how many loans are there from the Bodleian?
There are 37 items, 35 of those come from the Tolkien Archive, and two additional items, which are the William Morris volumes, which also came over.
So they're in part of the exhibition, but they're not really, well, they are related to Tolkien for obvious reasons, otherwise they wouldn't be here, but they're not part of the Tolkien collection of the Bodleian.
No, so yeah, that's right. So we bought 35 items from the Tolkien Archive from Oxford and two other items from the Bodleian, the William Morris partially illuminated books.
How did the kind of collaboration come to be between the Marquette University and the Bodleian?
Well, probably your listeners know that the Tolkien collection is split between the Bodleian in Oxford and Marquette University in Milwaukee. And that came about because Tolkien sold the manuscripts for The Lord of the Rings and The Hobbit, and also threw in Farmer Giles of Ham and Mr. Bliss, just for good measure, in the late 1950s. So really before The Lord of the Rings became a huge bestseller, and when he was coming up for retirement. And the reason they came here was that they were the first people to ask for his manuscripts and to offer him a significant sum of money. And it was at a time in his life when he thought that would be good. So then after that point, and after Tolkien's death, his family donated a substantial part of his archive to the Bodleian, and that's how the two collections are split. I think in a way that the Bodleian is a very natural home for Tolkien, because that's where he was a student, it's where he was a professor, where he lived, worked, where he's buried. But of course, Marquette have this very significant part of his archive, and so it's always been important to me as the Tolkien archivist that I made some connection out here, both with the people who look after the archive and also to get to know the archive. So this is actually my third trip to Milwaukee. I've been twice in the past just to have a look. The first time I came, I concentrated on looking at the Hobbit manuscripts. And then the second visit was to look at the Lord of the Rings manuscripts. But on both of those occasions, it was about getting to know the team here. And that's Bill Fliss, who's their archivist, and Amy Carey, who's their head of special collections. And it was really great to build on those visits. And then we could email each other. You know, we knew each other personally then, and we could ask each other questions about parts of the archive that are, you know, in these different continents. So that was really the basis. And then, of course, building on the research trips that I made out here, we had the Maker of Middle-earth exhibition in Oxford. And what I really wanted to do with that exhibition was to bring part of the Marquette archive back so that we could have all the items in the exhibition, not just the items at the Bodleian Holes. And that was really important to me. And Bill and Amy were so generous in allowing us to take any items that we wanted. So we actually borrowed 12 items from the Hobbit and Lord of the Rings collections for our exhibition. And then they were also generous to let it go because we were collaborating with the Morgan Library in New York. And so those Marquette items also were allowed to go to New York. And then it was snowballed with the Paris exhibition at the Bibliothèque Nationale, and Marquette loaned a really huge amount of their collection to the Paris exhibition as well.
And so now the fourth step, so to say, in the exhibition history of Tolkien is now Marquette in Milwaukee. So were you approached by Bill and Amy, or did you know for a long time that there would be going to be another exhibition and you approached them? Like, do you want anything? Do you need anything?
I think it came after the Paris exhibition. So Bill and people more senior in the library at Marquette had come over to Oxford, and then they'd seen the New York show, and then quite a number of people from Marquette University traveled to Paris. And by that point, they were thinking, like, gosh, we've loaned so many items. And it's just, you know, these exhibitions have been so successful in Oxford, New York, Paris. And, you know, it was their collections that were really making it special. So I think at that point they thought, well, we need to do our own. And, of course, when I found that out, I was very happy to do anything I could to help, because Bill had given me an enormous amount of help with his expertise, his knowledge, which is so important when you're looking at a collection that's so far away. Mm-hmm. I mean, those two research trips that I made in the past to Milwaukee, The trip goes really fast. You've got jet lag for most of it. You know, you're trying to get your head around where you're staying and what the manuscripts mean. And then you go back to your own, back to England, and then you realise all the things that you should have asked or looked at. And so Bill's just been so helpful through all our building my own exhibition at Oxford. And I really wanted to, do whatever I could to make Marquette's exhibition a success. And that became much more involved and much more difficult when the pandemic struck and people could no longer travel easily, and the library itself in Oxford shut down twice over 18 months for significant periods, like 3 months, 6 months. It was just, a nightmare, basically. And you wonder if the exhibition could even happen, because nobody knew at that point how long was COVID going to go on. Mm. I mean, at first I thought, well, maybe we're going home for 2 weeks. And and then I didn't get back in the library in Oxford for 3 months. But they decided at some point at Marquette that they would carry on planning for the exhibition as though it was going to happen. And thank goodness it has happened, just as planned. It hasn't been delayed. But it meant that Bill and his co-curator, Sarah, couldn't come to Oxford and do the research that they wanted to do.
Oh, okay.
So I was much more involved then in helping them with various bits of technology and Zoom meetings to be able to virtually view those manuscripts. So we had a lot of sessions about an hour and a half, 2 hours each, and over many months. So I would get out a lot of manuscripts and then try and show them. And then, they could make their decisions. They could come back to me and ask to look at other material. It's definitely not the same as them being able to come and just go through the items themselves.
So how can we picture that? Did you actually hold up the manuscript to the camera on Zoom and say, this is it? Do you want this? Or do you need another angle?
Yeah, I mean, technology is not my speciality, really. But I had a laptop where we connected on Teams. Everybody knows Teams now since the pandemic, don't they? I'd never used it before lockdown hit. And then I had my mobile phone, which I installed a piece of software called DroidCam. Mm-hmm. And then I put the mobile phone on a stand, and so then I moved the manuscripts underneath the phone, and the phone was then showing up on the Teams meeting. It nearly always broke down during every session, and I would have to like struggle to either shut down the software, reopen it, reconnect. So yeah, it was interesting. And one of the main issues was that what I could see on my computer screen, the manuscript looked right. And Bill and Sarah in Milwaukee be saying, it's upside down.
Aww.
But as I was turning, it was looking upside down to me. I was like, which way, right, left? So yeah, that was one of the tricky things.
It sounds very adventurous and also, you know, how do we say, nerve-taking. So it sounds like it was a really, kind of a hard work to do. And I mean, setting up an exhibition like this would be hard work anyway without the pandemic being there. So I think that maybe added extra to the stress level of all people.
Yeah, I mean, it involved me in more of the work with them, the research work and producing all that material and putting it all away and helping them then go through and answer all their queries after that we'd had those sessions, and they'd ask for more information about, you know, this or that item which had caught their attention. So it was definitely a high amount of input from me, but all the decisions that they made were Bill and Sarah's, and the whole concept of the exhibition was entirely theirs. It was just purely, I had to get more involved to facilitate that because of lockdown. But that's been part of my job really all through the pandemic, because researchers couldn't come to Oxford. Really, this is the first summer that we've seen international researchers coming back to use the collection. So I was doing a lot more research for people who couldn't come to the UK. And sending them information and getting involved in a way that I wouldn't usually. And that's kind of fun as well, because, I don't often get time to do that sort of research.
So the loans that are now in this exhibition, how did they get here? Did you bring them personally with you on the plane? Were they delivered before you arrived here?
Yeah, so I came as a supporting courier to help with the installation, but not to come with the manuscripts. So at the Bodleian, we always use a trained conservator to travel with manuscript material. And that was my colleague, Sally Ann, from she's the exhibitions manager at the Bodleian Library. So she would travel, they were transported by art handlers, specialist art handlers, and she would travel on the van with the material, which had all been prepared in advance by our conservation team in the Bodleian. So it had been framed and mounted, packaged into large wooden crates with lots of packaging material, plasterzote we call it, inside. So then Sally Ann travels on the truck to the airport, and then we have an art handler who is able to go airside. You know what that means? Because if you're a passenger, you have to stay on one side of the airport. So the art handler would be able to go through and with the freight and see it onto the plane, and they would film that. And Sally Ann would go on the same plane and arrive here, and then she would have to go through her own customs. But then with the art handler at this end, the three crates would come off, clear customs, and then Sally Ann would go on the truck from Chicago, it was, to Milwaukee, and see it locked down at the Haggerty.
Quite the trip then.
Quite a trip, yeah. There's a lot of responsibility. You don't want to see anything damaged on the way. And that's why we send a conservator. So it was a large number of items for us. We generally loan just one or two items to exhibitions or other institutions.
Wow, so 37?
So 37 was a lot, yeah. And of course, not as many as went to New York or BNF. So, yeah, it seems like whenever we do Tolkien, we do it big. But this is pretty unusual for the Bodleian. So we thought in the time available, I would come out as well to support that. So you have to watch the installation at this end and handle the material going into the cases rather than anybody else handling the Bodleian items.
Is there any an exhibit that you are particularly pleased that is now being on display? Because normally archives don't really do exhibitions, so this in itself is pretty special. Is there one exhibit that you're particularly pleased that's on display?
Do you mean from the Bodleian's collection or or overall?
Let's do first Bodleian.
Yeah, they did pick some really nice items that hadn't been seen before and hadn't been out on display. So there's a lovely coat of arms, which Tolkien painted, a Tolkien coat of arms, which when I saw it on display now in the Haggerty, it's placed next to a book of heraldic coats of arms, and the colours of Tolkien's coat of arms and the one in the book are just perfect. It really ties them in together. So yeah, I think that's the thing about an exhibition that's different from the catalogue. So although every image is reproduced in the catalogue, what you get in the exhibition room is the connections between items. So you'll look across the room and turn round, and then something, you know, two different items will speak to each other, as it were. Yes. So that's the really exciting thing about putting it in cases. And then the other Bodleian items, it's not so much the items, but it's the way that they're displayed. So we've got three items in one case on their own. And they're standing upright, which is pretty unusual. And we wanted to show both sides of these items, or rather Bill and Sarah did. So they're three double-sided items. And they're very delicately framed and sighted in the case. It was a little bit terrifying seeing those items packed for travel, because unlike the framed items that have got on the wall, there's no glass in the frames. So they're almost just floating in a wooden frame and then standing upright in the case so you can see them all round. And I just think that they look pretty incredible.
They do.
Yeah.
We were talking just yesterday, and those are Tobias's favorite exhibits because he said it's so special that he can, you know, go around from both sides and then go back again. You know, you can just hop on either side of the display.
The only problem with it is that whenever Tolkien seemed to do that and use the other side, he didn't flip it as you'd expect as you'd turn a page in a book. He flips it the other way. So there's always one side that's still upside down. But, I mean, that's cool as well.
Yeah. Yes. Well, it's Tolkien, and it speaks to how he, you know, managed paper.
Yeah, yeah.
That's something you never think about, right? But then when you see it like that, you come to think, okay, he did it the other way.
It's like not just once or twice that he'd done that. Yeah, it's quite a theme that he turns the page the opposite way around.
Do you have a favourite kind of exhibit from the collection here at Marquette that's on display now?
Yeah, I mean, I've been here since last Saturday, and today's Friday, so I've seen the items in the cases when I wasn't working to oversee our collections going in. I was taking the chance to look at Marquette's items. There's just so much to take in, and it's not a collection I know very well. I just love to see all the different versions that Bill's got out of the different chapters in The Lord of the Rings, and to see how Tolkien's sort of building this up, because you sort of imagine that he just writes like these genius chapters. And then when you see the different versions, you think, okay, he's slightly improving it. That sounds a bit odd. And then the next version, he's improving it again. So Bill's got out a really nice chapter from The Prancing Pony, where they discover the letter that's been left from Gandalf to Frodo. It's just fascinating to see how that changes.
We were also thinking, well, we were always reporting back to Germany all that's happening here to our followers, to our members, to everyone who's listening in, because most of the people from Europe cannot do the trip and come here.
It's a long way, yeah.
It's a long way, and I mean, the exhibition is running for, I think it's 4 months to December, so it's not that long a time for someone to plan a trip and actually come over.
Yeah.
So we were thinking also, which items are a must see or a must report to anyone who can't come. What would be an item that you'd say, okay, this is something you can also that you can also describe without seeing them? Not that you have to do that now, but if you have like three items, you say, okay, you can't see the entire exhibition, but these three are a must see before you leave.
Yeah, I think definitely the Book of Mazabul and how he builds that. I mean, because I'm familiar with the three finished watercolours that are in the Bodleian's collection. But what's fascinating is to see those interspersed with the drafts that came before them. And there's a lot of drafts of the first page as Tolkien's figuring out how to do it, and it's amazing how much care he puts into it. He's drawing sort of grid lines and he's plotting it precisely, the torn edges. So what seems very random scrap of this burnt fragment is actually very carefully plotted out. And I think there's at least four versions before he gets to the final watercolour. The text nearly always seems to stay the same, actually, that's written on there, but he's trying to get it to look exactly like this damaged piece of parchment. But then I think there's only one draft of the second page and one draft of the third page. So probably by that stage he was getting, he knew exactly what he needed to do in the process. And that's a little bit similar to our dust jackets that we have in the Bodleian for the Lord of the Rings. So there's a lot of versions of the Fellowship of the Ring, which is obviously the first one that he tried to do. And then less versions for the Two Towers, and then just one for Return of the King, with some just scraps of parts of that dust jacket, but really there's just one dust jacket. So yeah, he seems to put a lot of effort into the whole process at the start, and then he gets more confident what he's doing. So I think that's such a striking part of the exhibition here. That would be my must see.
We were talking about the other three exhibitions. What would you say is the core difference between the Oxford, New York and Paris exhibitions that were linked in a way to each other and the one taking place here in Milwaukee now?
Well, actually, the Oxford exhibition and the New York exhibition were very closely linked. So the New York exhibition was a subset, if you like, of the Oxford show. They took about half the items from the Oxford show. But the Paris exhibition was actually something very different. It wasn't built on our Oxford exhibition. It was a completely new take on it. Mm-hmm. And they had... did you visit Paris?
We were in Oxford and in Paris, but we never saw New York. So that's those two links we have and now here, but New York is missing in our experience.
Yeah. So New York, I think probably quite rightly, they cut down a lot of the material that related to Oxford as a place and some of the material relating to Tolkien as a person. And although it was the same items, it looked very different. The aesthetic of the exhibition room had very bright colours. It was a sort of brightly lit exhibition space within safe parameters. And the items were framed on the wall, so you could get right up close to them. Whereas in the Bodleian exhibition, we use cases and you can only get so close to the item. And I think there was a real need of Tolkien readers to get very close, because the Oxford cases were just covered in finger marks every day.
And probably nose marks too.
Yeah, as you don't realise you're getting close until your head bumps against it. So yeah, New York was nice because it had a very different design feel and you could get up close to the framed items. Now, Paris was an entirely different exhibition built by their curators, and so they selected completely different items. And they had a very big space to fill, a huge space. And they, again, had a different design feel, and they wanted to bring in items from their own museum collections in Paris. I think that worked really well. It was nice to see objects like swords and and all sorts of medieval manuscripts from their own collections. And now Milwaukee again is a completely different feel to it, a completely different set of items which are on display. I'm sure that Bill was keen not to redo those three exhibitions that had gone before. And to just show a completely different exhibition and have a different feel to it. And because what they hold are the drafts of The Lord of the Rings and The Hobbit, they wanted to concentrate on the manuscript. And that, I think that's where the title and the whole concept has come from, the art of the manuscript. And then they're looking back to use of manuscript within Tolkien's work, like the book of Maslow and the draft letter from Gandalf. But then looking back at the manuscript tradition, which obviously Tolkien was steeped in as a professor of medieval literature, he used medieval manuscripts at the Bodleian in Cambridge in London. And this was part of his, you know, his knowledge and his experience. And so they're right to look back at that and where that feeds into his own work.
Okay, so there's one last question that we try to always ask people. And I think we didn't come up with that 3 or 4 years ago when we interviewed you before. Right. So here comes. If you could meet Tolkien or talk to him or write him a letter or in whatever way communicate with him, is there something you would like to ask him or to have his opinion on or just say to him, anything that you would like for him to know?
Mm. Oh, God.
Or maybe you have a manuscript and you say, okay, I really can't decipher what have you written there. Something like that.
In terms of grilling him, I think I would probably just be completely overawed. You know, I've spent probably about 18 years now working on the Tolkien archive at the Bodleian. And the more I find out about his skills and his knowledge and his writing, his academic work, just the more impressive he seems, his knowledge. But he was a very humble man. And honestly, I think if I came face to face with him, I wouldn't be able to speak. But, you know, just to thank him for his work, really. The Lord of the Rings is one of my favourite books ever. And each time I go back to it, you know, I seem to get something new out of it and see something different in it. So really it wouldn't be a question. It would be more a question of giving him my sort of heartfelt thanks, really.
So there's no question left for, you know, some
too many. That's why.
What did you do with this page? Okay. Thank you so much, Catherine, for taking the time for your interview with us and for being here, for being as nice as you are ever.
Thank you.
And it was so, so great meeting you again.
Yeah.
And have a safe trip home. Get there in one piece. Take care and give many greetings to the Bodleian Tolkien staff back in Oxford from the Tolkien German Tolkien Society that way around. And just, yeah, hope to see you again soon sometime.
Thank you. Thank you so much, Ria, for giving me the time to talk to you today.
It was a pleasure.
Thank you.
Das war das englische Original des Interviews. Es folgt die deutsche Übersetzung, die wir für euch eingesprochen haben. Um es abwechslungsreich zu halten, übernimmt Tobias meinen Part und ich spreche die Antworten von Catherine. Nun aber viel Spaß mit dem Interview.
Ich bin hier an der Marquette University im Hagerty Kunstmuseum mit Catherine McIlwain. Die meisten von euch haben schon von ihr gehört, aber es ist schon ein paar Jahre her, dass wir sie interviewen konnten, als es eine Ausstellung in Oxford in der Bodleian Library gab. Jetzt gibt es eine neue Tolkien-Ausstellung in Milwaukee, Wisconsin in den USA. Und wir sehen uns wieder. Hallo Catherine, schön, dass du da bist.
Hey, danke, dass ich dabei sein darf.
Um also gleich zu den brennenden Fragen zu kommen. Es gibt hier in der Ausstellung an der Marquette University Leihgaben aus der Bodleian Library in Oxford. Deshalb bist du hier. Die erste Frage wäre also, wie viele Leihgaben gibt es von der Bodleian?
Es handelt sich um 37 Objekte, von denen 35 aus dem Tolkien-Archiv stammen und 2 zusätzliche Objekte, nämlich die William Morris-Bände, die ebenfalls hierher kamen.
Sie sind also Teil der Ausstellung? Nun, Sie haben aus offensichtlichen Gründen einen Bezug zu Tolkien, sonst wären Sie ja nicht hier. Aber Sie sind nicht Teil der Tolkien-Sammlung der Bodleian?
Ja, das ist richtig. Wir haben 35 Objekte aus dem Tolkien-Archiv in Oxford mitgebracht und 2 weitere Objekte aus der Bodleian, die teilweise illuminierten William Morris-Bücher.
Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen der Marquette und der Bodleian University?
Nun, wahrscheinlich wissen eure Zuhörer, dass die Tolkien-Sammlung zwischen der Bodleian in Oxford und der Marquette University in Milwaukee aufgeteilt ist. Und das kam zustande, weil Tolkien die Manuskripte für den Herrn der Ringe und den Hobbit verkaufte und auch Farmer Giles of Ham und Mr. Bliss mit einbrachte. Der Grund, warum sie hierher kamen, war, dass sie die ersten waren, die nach seinen Manuskripten fragten und ihm eine beträchtliche Geldsumme anboten und das zu einem Zeitpunkt in seinem Leben, als er dachte, das wäre gut. Nach diesem Zeitpunkt und nach Tolkiens Tod schenkte seine Familie der Bodleian einen beträchtlichen Teil seiner Unterlagen. Und so sind die beiden Sammlungen aufgeteilt. Ich denke, die Bodleian ist in gewisser Weise die natürliche Heimat von Tolkien. Denn dort hat er studiert, dort war er Professor, dort hat er gelebt und gearbeitet, dort ist er begraben. Aber natürlich verfügt die Marquette über einen sehr bedeutenden Teil seines Nachlasses. Und so war es für mich als Tolkien-Archivarin immer wichtig, hierher zu reisen, um sowohl mit den Leuten, die sich um das Archiv kümmern, als auch mit dem Archivbestand in Kontakt zu kommen. Dies ist also mein dritter Besuch in Milwaukee. Ich war in der Vergangenheit schon zweimal hier, um mir das Archiv anzusehen. Beim ersten Mal habe ich mich auf die Hobbit-Manuskripte konzentriert und beim zweiten Mal habe ich mir die Herr-der-Ringe-Manuskripte angesehen. Aber bei beiden Gelegenheiten ging es darum, das Team hier kennenzulernen. Bill Fliss, den Archivar, und Amy Carey, die Leiterin der Sondersammlungen. Es war wirklich toll, dann auf diesen Besuch aufzubauen. Wir konnten dann ganz anders kommunizieren. Wir kannten uns persönlich und wir konnten uns gegenseitig Fragen zu Teilen des Archivs stellen, die auf diesen verschiedenen Kontinenten liegen. Das war also wirklich die Grundlage und dann, natürlich aufbauend auf den Forschungsreisen, die ich hierher unternommen habe, hatten wir die Ausstellung Maker of Middle-earth in Oxford. Und was ich mit dieser Ausstellung erreichen wollte, war, einen Teil des Marquette-Archivs zurückzubringen, damit wir verschiedene Objekte in der Ausstellung zeigen konnten, nicht nur die Objekte, die sich in der Bood Lane befinden, und das war mir wirklich wichtig. Und Bill und Amy waren so großzügig, uns zu erlauben, alle Objekte auszuwählen, die wir wollten. Wir liehen uns also 12 Archivseiten aus den Sammlungen der Hobbit und der Herr der Ringe für unsere Ausstellung aus. Danach waren sie auch noch so großzügig, sie uns noch eine Weile zu überlassen, da wir mit der Morgan Library in New York zusammenarbeiteten und so durften diese Marquette-Objekte auch nach New York gehen.
Der vierte Schritt in der Geschichte der Tolkien-Ausstellung ist nun die Marquette in Milwaukee. Wurdest du von Bill und Amy angesprochen oder wusstest du schon lange, dass es eine weitere Ausstellung geben würde? Und bist du auf sie zugegangen, hast gefragt, ob sie was wollen oder brauchen oder haben sie bei dir angefragt?
Ich glaube, die Idee kam auf nach der Ausstellung in Paris. Bill und die Leute, vor allem hier in der Bibliothek der Marquette, waren nach Oxford gekommen und hatten dann die Ausstellung in New York gesehen. Und dann reisten einige Leute von der Marquette University nach Paris. Und zu diesem Zeitpunkt dachten sie, Mensch, wir haben so viele Exponate ausgeliehen. Und diese Ausstellungen waren in Oxford, New York und Paris so erfolgreich. Und es waren die Leihgaben ihrer Sammlungen, die sie zu etwas Besonderem machten. Da kam die Idee zu einer eigenen Ausstellung. Als ich das erfuhr, war ich natürlich sehr froh, alles tun zu können, um zu helfen. Denn Bill hat mir mit seinem Fachwissen und seinen Kenntnissen bei meiner Ausstellung sehr geholfen, was sehr wichtig ist, wenn man sich eine Sammlung ansieht, die so weit weg ist. Ich meine, bei den beiden Forschungsreisen, die ich in der Vergangenheit nach Milwaukee unternommen habe, verging die Reise so schnell. Man hat einen Jetlag, und zwar fast die ganze Zeit. Und dann kehrt man nach England zurück und stellt fest, dass man sich noch so viele Dinge hätte ansehen sollen. Bill hat mir beim Aufbau meiner eigenen Ausstellung in Oxford sehr geholfen und ich wollte alles tun, um die Marquette-Ausstellung zu einem Erfolg zu machen. Das wurde sehr viel aufwendiger und schwieriger, als die Pandemie ausbrach und die Menschen nicht mehr so einfach reisen konnten und die Bibliotheken in Oxford zweimal geschlossen wurde. Es war im Grunde ein Albtraum und man fragte sich, ob die Ausstellung überhaupt stattfinden konnte, denn niemand wusste ja zu dem Zeitpunkt, wie lange Covid noch anhalten würde. Ich meine, zuerst dachte ich, na ja, vielleicht gehen wir für 2 Wochen nach Hause. Aber dann war ich 3 Monate lang nicht mehr in der Bibliothek. Irgendwann wurde in der Marquette beschlossen, dass man mit der Planung für die Ausstellung weitermacht, als ob sie stattfinden würde. Und Gott sei Dank konnte sie genau wie geplant eröffnet werden. Sie wurde nicht verzögert. Aber das bedeutete, dass Bill und seine Co-Kuratorin Sarah nicht nach Oxford kommen und die Recherchen durchführen konnten, die sie geplant hatten. Ich war also viel mehr damit beschäftigt, ihnen mit verschiedenen Technologien und Zoom-Meetings zu helfen, damit sie diese Manuskripte virtuell ansehen konnten. Wir hatten viele Meetings, jeweils etwa 1 Stunde, 1,5 oder 2 Stunden. Und das über viele Monate hinweg. Ich habe eine Menge Manuskripte herausgeholt und versucht, sie ihnen zu zeigen. Und dann konnten sie ihre Pläne schmieden und Entscheidungen treffen. Sie konnten zu mir zurückkommen und mich bitten, sich anderes Material anzusehen, aber es ist definitiv nicht dasselbe, als wenn sie kommen und die Archivalien selbst durchgehen könnten.
Wie können wir uns das vorstellen? Hast du die Manuskriptseiten über Zoom in die Kamera gehalten und gesagt, das ist es, braucht ja einen etwas anderen Winkel?
Technik ist eigentlich nicht mein Fachgebiet, aber ich hatte einen Laptop, mit dem wir uns in Teams getroffen haben. Seit der Pandemie kennt ja jetzt jeder Teams. Wir hatten es noch nie benutzt und dazu hatte ich mein Handy, auf dem ich eine App namens Droidcam installiert hatte. Und dann habe ich das Handy auf ein Stativ gestellt und habe die Manuskripte unter das Handy geschoben. Und der Handybildschirm wurde dann in der Teamsitzung angezeigt. Das ging fast immer während jeder Sitzung schief und stürzte ab. Und ich musste mich abmühen, die App zu schließen, wieder zu öffnen und neu zu verbinden. Es war also interessant. Und eines der Hauptprobleme war, dass das Manuskript auf meinem Computerbildschirm richtig rum aussah, aber Bill und Sarah in Milwaukee sagten, dass es auf dem Kopf stehe. Während ich also damit arbeitete und es für mich verkehrt herum aussah, fragte ich mich, in welche Richtung ich das jetzt drehen müsste, nach rechts oder links und naja, das war eine der kniffligeren Sachen.
Es klingt sehr abenteuerlich und auch nervenaufreibend. Also es klingt, als wäre es wirklich harte Arbeit gewesen. Und ich meine, eine Ausstellung wie diese aufzubauen, wäre auch ohne die Pandemie eine harte Arbeit. Ich kann mir vorstellen, dass das den Stresspegel aller Beteiligten noch zusätzlich erhöht hat.
Ja, ich meine, ich habe mit Bill und Sarah zusammen recherchiert, das ganze Material erstellt, es aufbewahrt und ihnen dann geholfen, alle Fragen durchzugehen und zu beantworten, nachdem wir diese Meetings hatten und sie um weitere Informationen über dieses oder jenes Objekt gebeten hatten, das ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Es war also schon ein großer Beitrag von mir, aber alle Entscheidungen, die sie trafen, waren die von Bill und Sarah. Und das gesamte Konzept der Ausstellung stammte ausschließlich von ihnen. Ich musste mich nur mehr einbringen, um das zu ermöglichen, weil wir ja im Lockdown waren. Aber das gehörte während der ganzen Pandemie zu meinem Job, weil die Forschenden ja nicht nach Oxford kommen konnten. Dies ist tatsächlich der erste Sommer, in dem internationale Forschende zurückkehren, um die Sammlung zu nutzen. Ich habe also viel mehr für Leute recherchiert, die nicht nach Großbritannien kommen konnten und ihnen Informationen geschickt und mich auf eine Art und Weise engagiert, wie ich es normalerweise nicht tun würde. Und das macht auch Spaß, weil ich nicht oft Zeit für diese Art von Forschung habe.
Wie sind die Leihgaben, die jetzt in dieser Ausstellung zu sehen sind, hierher gekommen? Hast du sie persönlich im Flugzeug mitgebracht? Wurden sie geliefert, bevor du hier angekommen bist?
Ich kam als unterstützender Kurier, um bei der Installation zu helfen, aber nicht, um die Manuskripte mitzunehmen. An der Bodleian reist immer ein ausgebildeter Konservator mit dem Manuskriptmaterial. Und das war meine Kollegin Sally Ann, die Ausstellungsleiterin der Bodleian Library. Sie reiste mit dem Material, das im Vorfeld von unserem Konservierungsteam an der Bodleian vorbereitet worden war. Die Manuskripte wurden gerahmt und montiert und in große Holzkisten mit viel Verpackungsmaterial, dem sogenannten Plasterzote, verpackt. Dann reiste Sally Ann mit dem Lastwagen zum Flughafen und wir haben einen Kunstabfertiger, der auf die Luftseite gehen kann. Weißt du, was das bedeutet? Denn als Passagier muss man auf einer Seite des Flughafens bleiben. Der Kunstabfertiger kann also mit der Fracht durchgehen und sie ins Flugzeug bringen. Und das wird gefilmt. Und Sally Ann kommt dann mit demselben Flugzeug hier an. Und dann muss sie durch ihren eigenen Zoll. Mit dem Kunsthändler an diesem Ende werden die drei großen Kisten abtransportiert und gehen durch den Zoll. Und dann steigt Sally Ann auf den Lastwagen von Chicago nach Milwaukee und überwacht, wie die Leihgaben im Haggerty Museum verschlossen werden. Eine Menge Verantwortung. Man will ja nicht, dass unterwegs etwas beschädigt wird. Deshalb schicken wir einen Konservator. Es war eine große Anzahl an Objekten für uns. Normalerweise verleihen wir nur ein oder zwei Objekte an zwei Ausstellungen oder deren Einrichtungen. Hier waren es also 37. Und da nicht so viele wie in New York oder bei der BNF ausgestellt wurden, scheint es so, als ob wir immer, wenn wir Tolkien ausstellen, etwas Großes machen. Aber das ist ziemlich ungewöhnlich für die Bodleian. Daher dachten wir, dass ich in der verfügbaren Zeit auch kommen sollte, um das zu unterstützen. Wir müssen also die Installation und Hängung an diesem Ende überwachen und nur wir dürfen das Material in den Kisten handhaben und nicht irgendjemand anderes.
Gibt es ein Exponat, über das du besonders erfreut bist, weil Archive normalerweise keine Ausstellungen machen?
Meinst du die Auswahl aus der Bodleian oder die Gesamtauswahl?
Fangen wir mit der Bodleian an.
Ja, sie haben ein paar wirklich schöne Objekte ausgesucht, die vorher noch nicht zu sehen waren und nicht ausgestellt wurden. So gibt es ein schönes Wappen, das Tolkien gemalt hat. Ein Tolkien-Wappen, das, als ich es jetzt in der Haggerty ausgestellt sah, neben einem Buch mit heraldischen Wappen platziert ist. Und die Farben von Tolkiens Wappen und denen im Buch passen einfach perfekt zueinander. Es verbindet sie wirklich miteinander. Ich denke, das ist das Besondere an einer Ausstellung, was sie von einem Katalog unterscheidet. Obwohl jedes Bild im Katalog abgebildet ist, sieht man im Ausstellungsraum die Verbindungen zwischen den Exponaten. Man sieht sich im Raum um und dann gibt es da zwei verschiedene Objekte, die plötzlich miteinander sprechen. Das ist das wirklich Spannende daran, Vitrinen und Exponate zu platzieren. Es geht nicht so sehr um die Objekte an sich, sondern um die Art und Weise, wie sie präsentiert werden. Wir haben zum Beispiel drei Exponate in einer Vitrine, die für sich alleine stehen, was ziemlich ungewöhnlich ist. Wir wollten beide Seiten dieser Manuskriptseiten zeigen, oder besser gesagt Bill und Sarah wollten das, und so sind die drei doppelseitigen Objekte sehr sensibel gerahmt und in der Vitrine ausgestellt. Es war ein bisschen beängstigend zu sehen, wie diese Manuskripte für die Reise verpackt wurden, denn im Gegensatz zu den gerahmten Objekten, die an der Wand hängen, gibt es kein Glas in diesen Rahmen. Sie schweben fast frei in einem Holzrahmen und stehen dann ohne Glas in der Vitrine. Man kann sie also von allen Seiten betrachten und ich finde, sie sehen einfach unglaublich gut aus.
Über diese Objekte haben wir uns gestern unterhalten. Es sind Tobias Lieblingsexponate. Er sagte, es sei so besonders, dass er sie von beiden Seiten anschauen kann. Ja, um die Exponate herumlaufen und einfach von allen Seiten auf das Exponat schauen kann.
Das einzige Problem dabei ist, dass Tolkien immer dann, wenn er die andere Seite benutzte, diese nicht wie eine Seite in einem Buch umblättert, sondern sie von oben nach unten umdreht. Es gibt also immer eine Seite, die auf dem Kopf steht. Aber so ist das eben.
Und es spricht dafür, wie er sein Papier verwendete. Das ist etwas, woran man nie denken würde. Aber wenn man es dann sieht, denkt man, okay, er hat es anders gemacht.
Es kommt auch nicht nur ein- oder zweimal vor, dass er die Seite so umdreht, sondern es scheint einfach seine Art gewesen, sein Papier zu wenden.
Hast du ein Lieblingsexponat aus der Sammlung, das hier in der Maquette gerade ausgestellt wird?
Ja, ich meine, ich bin seit letztem Samstag hier und heute ist Freitag, also habe ich alle Objekte gesehen. Wenn ich nicht gerade unsere Leihgaben überwacht habe, nutzte ich die Gelegenheit, um mir die Exponate der Marquette anzusehen. Es gibt einfach so viel zu sehen und es ist keine Sammlung, die ich besonders gut kenne. Ich finde es einfach toll, all die verschiedenen Versionen zu sehen, die Bill von den verschiedenen Kapiteln im Herrn der Ringe hat. Und zu sehen, wie Tolkien das alles aufgebaut hat. Denn man stellt sich vor, dass er einfach nur dieses geniale Kapitel schreibt. Und wenn man dann die verschiedenen Versionen sieht, denkt man, okay, er verbesserte es ein bisschen und das klingt ein bisschen seltsam und dann verbessert er es in der nächsten Version wieder. Bill hat ein wirklich schönes Kapitel aus dem Prancing Pony herausgesucht, wo sie den Brief entdecken, den Gandalf Frodo hinterlassen hat. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie es sich veränderte.
Wir haben auch darüber nachgedacht, wie wir unseren Mitgliedern und allen, die zuhören, von all dem berichten können, denn die meisten Leute aus Europa können nicht anreisen. Es ist ein weiter Weg und ich meine, die Ausstellung läuft, glaube ich, 4 Monate lang bis Dezember. Das ist also keine lange Zeit für jemanden, der eine Reise planen muss, um tatsächlich hierher zu kommen. Wir haben auch darüber nachgedacht, welche Objekte man unbedingt sehen oder über die man berichten muss, wenn man nicht kommen kann. Was wäre ein Objekt, von dem du sagen würdest, okay, das ist etwas, das man auch beschreiben kann, ohne es zu sehen. Nicht, dass man das jetzt machen muss, aber wenn man so 3 Exponate hat, wo man sagt, okay, man kann nicht die ganze Ausstellung sehen, diese 3 müssten es sein, bevor man geht. Welche wären das?
Ja, ich denke definitiv das Buch von Mazabul und wie er es aufbaut. Die 3 fertigen Aquarelle, die in der Bodleian-Auswahl zu finden sind, kenne ich ja schon. Aber es ist faszinierend, diese mit den Entwürfen zu vergleichen, die ihnen vorausgingen. Und es gibt eine Menge Entwürfe von der ersten Seite, als Tolkien herausfand, wie er es machen sollte. Und es ist erstaunlich, wie viel Sorgfalt er darauf verwendete. Er zeichnete Gitterlinien und plante genau die zerrissenen Kanten. Ich glaube, es gibt mindestens 4 Versionen, bevor er zum endgültigen Aquarell kommt. Und der Text scheint fast immer derselbe zu sein, der dort geschrieben steht. Aber er versucht, es genau wie dieses beschädigte Stück Pergament aussehen zu lassen. Und dann gibt es, glaube ich, nur einen Entwurf der 2. Seite auf einem Entwurf mit der 3. Seite. Wahrscheinlich wusste er zu diesem Zeitpunkt schon genau, was er tun musste. Und das ist ein bisschen so wie bei den Schutzumschlägen, die wir in der Bodleian von den Herrn der Ringe haben. Es gibt also eine Menge Versionen von Die Gefährten, der offensichtlich der erste ist, den er versucht hat. Es gibt wenigere Versionen für die 2 Türme und nur eine für die Rückkehr des Königs, mit einigen Fetzen von Teilen des Schutzumschlags. Aber eigentlich gibt es nur einen Schutzumschlag. Es scheint also, als würde er am Anfang viel Mühe in den ganzen Prozess stecken und dann wird er immer sicherer in dem, was er tut. Ich denke, das ist ein so beeindruckender Teil der Ausstellung, dass ich ihn unbedingt sehen muss.
Wir haben über die anderen 3 Ausstellungen gesprochen. Was ist deiner Meinung nach der Hauptunterschied zwischen den Ausstellungen in Oxford, New York und Paris, die in gewisser Weise miteinander verbunden waren, und die Ausstellung, die jetzt hier in Milwaukee stattfindet?
Nun, eigentlich waren die Oxford-Ausstellung und die New Yorker-Ausstellung sehr eng miteinander verbunden. Die New Yorker-Ausstellung war, wenn man so will, eine Abwandlung der Oxford-Ausstellung. Man nahm etwa die Hälfte der Exponate der Oxford-Ausstellung. Aber die Ausstellung in Paris war eigentlich etwas ganz anderes. Sie baute nicht auf unserer Oxford-Ausstellung auf, sondern war eine völlig neue Herangehensweise. Hast du sie besucht?
Wir waren in Oxford und in Paris, aber wir haben New York nie gesehen. Diese beiden Verbindungen haben wir also und sind jetzt hier. Aber New York fehlt leider.
Obwohl es sich um dieselben Objekte handelte, sah es ganz anders aus. Die Ästhetik des Ausstellungsraums war sehr hell. Es war eine Art hell erleuchteter Ausstellungsraum innerhalb sicherer Parameter. Und die Objekte waren an der Wand eingerahmt, sodass man ganz nah an sie herankommen konnte. In der Bodleian-Ausstellung hingegen benutzten wir Vitrinen und man konnte nicht so nah an die Exponate herankommen. Und ich glaube, es war den Tolkien-Lesern ein echtes Bedürfnis, ganz nah heranzukommen, denn die Oxford-Vitrinen waren jeden Tag mit Fingerabdrücken übersät.
Und wahrscheinlich Nasenabdrücke.
Man merkt nicht, dass man sich nähert, bis man den Kopf dagegen stößt. New York war schön, weil es ein ganz anderes Design hatte und man ganz nah an die gerahmten Objekte herankommen konnte. Paris war eine völlig andere Ausstellung, die von den dortigen Kuratoren aufgebaut wurde. Und so wählten sie völlig andere Objekte aus. Und sie hatten einen sehr großen Raum zu füllen, einen riesigen Raum. Und sie hatten wiederum ein anderes Design und wollten Objekte aus ihren eigenen Museumssammlungen in Paris einbringen. Ich denke, das hat wirklich gut funktioniert. Es war schön, Objekte wie Schwerter und alle möglichen mittelalterlichen Manuskripte aus ihren eigenen Sammlungen zu sehen. Und jetzt ist Milwaukee wieder ein völlig anderes Gefühl, mit einer völlig anderen Reihe von Objekten, die ausgestellt werden. Ich bin mir sicher, dass Bill und Sarah darauf bedacht waren, die drei vorangegangenen Ausstellungen nicht zu wiederholen und einfach eine völlig andere Ausstellung zu zeigen, die ein anderes Gefühl vermittelt. Und da sie die Entwürfe für den Herrn der Ringe und den Hobbit besitzen, wollten sie sich auf das Manuskript konzentrieren. Und ich denke, dass der Titel und das ganze Konzept von der Kunst des Manuskripts herrühren. Und dann schauen sie auf die Verwendung des Manuskripts in Tolkiens Werk zurück, wie das Buch von Masabul und der Entwurf des Briefs von Gandalf, aber auch auf die Manuskripte, in die Tolkien als Professor für mittelalterliche Literatur offensichtlich sehr tief eingedrungen ist. Er benutzte mittelalterliche Manuskripte an der Bodleian, in Cambridge, in London und das war Teil seines Wissens und seiner Erfahrung. Und so haben sie recht, darauf zurückzublicken und zu sehen, wo das in sein eigenes Werk einfließt.
Okay, es gibt noch eine letzte Frage, die wir versuchen, den Leuten immer zu stellen. Und ich glaube, darauf sind wir vor 3 oder 4 Jahren nicht gekommen, als wir dich damals interviewt haben. Also, kommt sie jetzt für dich? Wenn du Tolkien treffen oder mit ihm sprechen oder ihm einen Brief schreiben oder auf irgendeine andere Art und Weise mit ihm kommunizieren könntest, gibt es etwas, das du ihn gerne fragen würdest oder zu dem du seine Meinung hören möchtest oder ihm einfach irgendetwas sagen möchtest, das du ihm gerne mitteilen würdest oder vielleicht hast du ein Manuskript und sagst, okay, ich kann wirklich nicht entziffern, was hier geschrieben wurde.
Wenn ich ihn ausquetschen könnte, wäre ich wahrscheinlich völlig eingeschüchtert. Ich arbeite jetzt seit 18 Jahren im Tolkien-Archiv an der Bodleian und je mehr ich über seine Fähigkeiten, sein Wissen und sein Schreiben herausfinde, desto beeindruckender erscheint er mir. Umso beeindruckender scheint er zu sein, sein Wissen. Aber er war ein sehr bescheidener Mann. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn ich ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstünde, könnte ich nicht sprechen, sondern ihm nur für seine Arbeit danken, wirklich. Der Herr der Ringe ist eins meiner Lieblingsbücher überhaupt und jedes Mal, wenn ich es wieder lese, scheine ich etwas Neues darin zu finden und etwas anderes darin zu sehen. Es wäre wirklich keine Frage, sondern eher die Möglichkeit, um ihm meinen herzlichen Dank auszusprechen. Wirklich.
Okay, vielen Dank, Catherine, dass du dir die Zeit für ein Interview mit uns genommen hast und dass du hier bist. Es war toll, dich wiederzusehen. Komm gut nach Oxford, pass auf dich auf und grüß die Mitarbeiter der Bodleian Library in Oxford von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Und ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Danke.
Vielen Dank, dass du mir heute Zeit für ein Gespräch gegeben hast.
Es war mir ein Vergnügen.
Ich danke dir. Das war unser Interview mit Catherine McElwain anlässlich der Ausstellungseröffnung von Tolkien – The Art of the Manuscript. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch bis zur nächsten Folge eine Tolkien-eske Zeit. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.